Schönen guten Morgen. Bevor wir loslegen, möchte ich mich bei allen bedanken, die die Extraaufgabe gelöst haben und bei mir abgegeben haben. Das waren so ein paar, ich habe mir das angeschaut. Ich behalte die aber noch, denn ich möchte eine Podcast-Folge machen und auf ein paar Dinge eingehen, die ich da gesehen habe, die ich gut oder nicht so gut fand. Natürlich ohne Namen zu nennen. Und am Montag kann man sich dann die korrigierten Abgaben wieder bei mir abholen. Montag vor oder nach der Vorlesung, da bringe ich die mit. Nochmal vielen Dank. Und dann legen wir jetzt einfach los mit Lemma 3.7. Letztes Mal haben wir uns mit dem euklidischen Algorithmus, ganz allgemein mit euklidischen Ringen beschäftigt. Und da hatten wir dann schon angekündigt, dass es jetzt darum geht, in verschiedenen Klassen von Ringen auf immer neue Arten und Weisen größte gemeinsame Teiler zu finden, solange es eben geht. Irgendwann lernen wir dann Ringe kennen, in denen es keine größten gemeinsamen Teiler gibt. Da klappen dann diese Verfahren auch nicht mehr. Heute sind als erstes Hauptidealringe. GGT ganz konkret finden kann. Zu diesem ganzen GGT-Konzept auch noch mal eine Podcast-Folge zu machen. Ich muss nur noch ein bisschen drüber nachdenken, wie. Denn es geht ja nicht nur darum, dass ich in meinem Büro sitze und vor mich hinrede, es geht ja auch darum, dass denen, die sich das anhören, dann was nützt. Okay. Zuerst basteln wir ein Ideal. Wie machen wir das? Wir haben hier Elemente x1 bis xn. Jedes dieser Elemente erzeugt ein Ideal. Und wir haben irgendwann vor ganz langer Zeit mal bewiesen, dass die Summe von zwei Idealen auch wieder ein Ideal ist. Und aus all diesen Dingen zusammen, aus all diesen Zutaten, bauen wir uns das Ideal J. Und das Lemma, auf das ich mich hier beziehe, ist aus Kapitel Römisch 1. Und da war es Lemma 2.4. Da stand drin, dass die Summe von zwei Idealen wieder ein Ideal ist und auch, dass der Durchschnitt von zwei Idealen ein Ideal ist. Ach, da steht ja noch ein Smiley. Den lasse ich stehen. Auch irgendein Lemma, dieses Lemma mit den drei Teilen. Und da war das Teil C. Dass sowas immer ein Ideal ist, das war eine Übungsaufgabe für Sie, das zu beweisen. Und dann liefert uns dieses Lemma, Lemma 1, 2, 4, dass dann die Summe von all diesen auch ein Ideal ist. Jetzt sind wir in einem Hauptideal drin und da ist jedes Ideal ein Hauptideal. Also ist dieses komische Konstrukt J selbst ein Hauptideal. Es gibt also einen Erzeuger dafür. Jetzt kommt Teilen heißt umfassen. Ideal J umfasst all diese Bestandteile, aus denen es zusammengesetzt ist. Richtig? Denn es ist ja die Summe von denen. Teilen heißt umfassen. Wenn also J all diese Dinge hier umfasst, dann heißt das, dass A all diese X teilt. Nämlich, dass jeder gemeinsame Teiler von x1 bis xn in R auch unser A teilt. Wenn wir das haben, dann ist A tatsächlich ein DGT nach Definition. Nehmen wir uns also irgendeinen gemeinsamen Teiler von x1 bis xn her. Dass das von B erzeugte Hauptideal B mal R eine Obermenge ist von x1 mal R, von x2 mal R und so weiter. Wissen wir, B mal R umfasst x1 mal R, B mal R umfasst x2 mal R und so weiter, B mal R umfasst xn mal R. Das sind die Teilmengezeichen. Und die gehen in die andere Richtung als sonst häufig, weil ich ja auf Umfassen hinaus will und nicht auf Teilmenge sein. Gut. Ideale sind unter Addition abgeschlossen. In dem Moment, wo also diese ganzen einzelnen Ideale da drin liegen, liegt auch die Summe davon da drin. Und die Summe davon war genau unser J. Limpert irgendwie. Moment. Oh. Ah, jetzt dem Fall dann nicht mehr. Gut. Dann haben wir es, ne? Gemeinsame Teiler hatten wir vorher schon. Und jetzt haben wir noch diese andere Eigenschaft. Jeder gemeinsame Teiler von x1 bis xn teilt das A. Das heißt, A ist wirklich ein größter gemeinsamer Teiler. Das war der Witz. Wir haben also nicht nur gezeigt, dass es einen gibt, wir haben auch ganz konkret einen konstruiert. Und diese Idee, wie man den konstruiert, die brauchen wir gleich. Im nächsten Lemma oder Korollarchen, Korollar 3.8. Und wenn Sie das witzig finden, warum sollen Sie es nicht witzig finden? Wir machen die ganze Zeit Teilen heißt umfassen. Machen Sie jetzt einfach mal ein Z. Nehmen Sie sich mal einfach so ein paar ganze Zahlen, basteln Sie diese Hauptideale und suchen Sie dann auf diese Art und Weise in die Idee. Da schreiben wir nochmal etwas konkreter hin, was wir da gerade gebastelt haben. Und ich schreibe das deshalb hin, weil das für Z einen Namen hat. Für Z heißt das Lemma von Bézout. Und das ist jetzt eine Verallgemeinerung davon. Gesehen. Kann auch sein, dass das nur dann so heißt, wenn man da zwei Zahlen hat und dann da ein DGT sucht und den so darstellen will. Da bin ich mir gerade nicht sicher, aber ich habe diesen Namen im Zusammenhang damit im Kopf. So. Man kann die Koeffizienten auch noch ganz konkret ausrechnen, wenn man nicht rumprobieren und das austesten will mit dieser Schreibweise da oben. Das wird einfach nochmal Thema sein. Da möchte ich jetzt nicht Beispiele machen und das zeigen. Da gibt es so verschiedene Tricks und Methoden, Stichwort euklidischer Algorithmus und sowas. Aber da möchte ich nicht vorgreifen. Gut, das waren jetzt erstmal DGTs in hauptidealen Ringen. DGTs in euklidischen Ringen haben wir uns schon angeguckt. Was uns noch fehlt, sind DGTs in faktoriellen Ringen. Das sind ja die nächsten schönen Ringe, die wir kennen. Und da müssen wir erstmal klären, ob es da sowas gibt. Und wenn ja, wie man das dann finden kann. Also wie man aus einer Menge von oder ausgehend von einer Menge von Elementen ein DGT finden kann. Denn in einem faktoriellen Ring, von dem wir erstmal nicht mehr wissen, da dürfen wir nicht einfach Resultate draufwerfen, die nur für euklidische oder Hauptidealringe gezeigt wurden. Das heißt also, dass wir, wenn wir uns jetzt um faktorielle Ringe kümmern, nichts anderes verwenden dürfen, als das, was in der Definition eines faktoriellen Ringes drinsteht. Sprich, diese Eigenschaft, dass jedes Element, was nicht null ist, eine Zerlegung hat und dass diese Zerlegung dann auch immer eindeutig bestimmt ist, bis auf sowas wie die Reihenfolge, wie man die Faktoren hinschreibt oder ob man irgendwie noch mit einer Einheit multipliziert. Und da wir uns jetzt so lange damit beschäftigen, ist die nächste Voraussetzung 3,9, dass ab jetzt R ein faktorieller Ring ist. Nicht faktoriell ist, dann kann man die Vielfachheit nicht sinnvoll definieren, weil man überhaupt nicht weiß, Zerlegungen irreduzible Elemente total unterschiedlich oft vorkommen können. Und zwar nicht nur sie selber, sondern auch die Freunde, also die Assoziierten. Ich nenne das Ding klein p, weil ich möchte, dass Sie die Assoziation von Primzahlen haben. Das ist jetzt hier für die Definition gar nicht schlecht, an Z zu denken und an Primzahlen. Jetzt kommt die Vielfachheit. In R, weil es sich auf Zerlegung in R bezieht, geschrieben viel von P in A. Viel wie Vielfachheit. Diese Vielfachheit gibt an, dass das wohl definiert ist, liegt daran, dass der Ring faktoriell ist und dass deswegen Zerlegungen sich nicht sehr stark unterscheiden können. Das mache ich hier mal einigermaßen fett. P ist irreduzibel und A ist irgendein Element aus dem Ring und dann habe ich eine Zerlegung von A benutzt. Wo ist das Problem? Welches Element aus dem Ring? Das Null-Element. Das Null-Element hat keine Zerlegung, da können wir das nicht definieren, schade. Na, wir setzen es einfach. Wir sagen einfach, dass die Vielfachheit von Elementen im Null-Element unendlich ist. Dann haben wir beim Rechnen keine Probleme. Wir setzen die Vielfachheit von P im Nullelement des Rings, und zwar egal was P ist, als unendlich. Wir werden dann nachher sehen, warum. Das hat was damit zu tun, dass jedes Element aus dem Ring ein Teiler von Null ist. Und Teiler sein hat was damit zu tun, wie groß die Vielfachheit ist. Und damit das alles passt, können wir die Vielfachheit da nicht einfach auf Null oder sowas setzen, sondern das muss was ausreichend Großes sein. Wir gucken uns jetzt Beispiele an. Sie können ja schon mal überlegen, was die Vielfachheiten sind, die da bei der 12 interessant sind. Darf ich? Oh, die sind gut. Jetzt fühle ich mich herausgefordert, hier dann so rumzuspringen, dass es später möglichst schwierig ist, mich aus dem Bild rauszuschneiden. Okay, wir arbeiten mal in Z, denn so viel anderes können wir noch nicht. Wir müssen erst noch andere spannende Dinge kennenlernen, näher kennenlernen. Aber gut. Da oben steht noch Zeug für die 12. Was ist denn die Vielfachheit von 3 in 12? Hingucken, zählen, irgendwas sagen.
Nö.
Sieht nicht so aus. Dann gucken wir uns jetzt die Vielfachheit an von minus 2 n 12. Alle? Ah, nein.
2.
Auf welche Zerlegung haben Sie geguckt?
Da.
Danke! Es ist egal, das ist die perfekte Antwort. Ja, man denkt irgendwie, na, man guckt auf die untere, weil die minus 2 da zweimal steht, aber tatsächlich ist es egal. Man kann auch die obere nehmen, denn minus 2 ist ja die Freundin von der 2. Wenn 2 da zweimal vorkommt, dann kommt halt in einer anderen Zerlegung mit anderen Vorzeichen minus 2 zweimal vor. Ja, danke, es ist egal, auf welche Zerlegung man guckt. Und dann machen wir noch sowas wie Vielfachheit von, braucht man eine lustige Primzahl, 73 in 12. Was ist das? Wie groß ist die Vielfachheit von 73 in 12? Vorschlag?
0.
Genau, die kommt gar nicht vor. Ja. Und weil wir gerade so schön dabei sind, machen wir noch Vielfachheit von 5 in minus 1. Was ist das? Mehr Menschen. 1, 2 Menschen, die heute noch nicht mit mir geredet haben. Freundlich anschauen zählt auch. Das könnte auslösen, dass ich sie dann anspreche. Ja, sie sollten aufpassen. Was ist die Vielfachheit von 5 in minus 1? Ich habe sie gesehen, ich freue mich auch. Wir haben auch schon miteinander geredet. Ihr auch schon. Gut, dann nehme ich jetzt nochmal die Person am weitesten weg. Sie dürfen.
Also, eigentlich ist ja minus 1 durch irreduzibel weißen Einsätze.
Das stimmt. Aber trotzdem, es ist ein Element des Rings und es ist ja nur wichtig, dass hier unten was irreduzibel steht. Wir müssen nur zählen, wie oft 5 in einer Zerlegung von minus 1 vorkommen. Nächster Versuch. Dafür, vielleicht haben noch mehr Leute den gleichen Denkfehler gehabt. Alles okay. Andere Vorschläge. Manchmal denke ich mir was bei den Idioten. Nee, sehr gute Frage. Vielen Dank. Gibt es noch mehr Fragen?
Wo man diese Fälle so ein bisschen illustrieren kann. Das hängt davon ab, wie glücklich oder unglücklich Sie nach dem Beweis gucken. Ja.
Ich habe eine Frage zu B. Wenn wir jetzt hier A 0 setzen, dann könnte man ja B sozusagen jedes Element nehmen. Geht dann hier auch die Gleichung.
Wie war denn die Vielfachheit von B?
Mit dem Dauerteil haben wir dann ein Problem, weil dann irgendwie unendlich minus unendlich rechnen. Weil dann hätten wir ja viel P von 0 minus 4p von irgendwas, was wieder 0 ergeben soll, das hätte ja 0 sein.
0 ist kein Teiler, also, okay, doch, 0 kann ein Teiler von irgendwas sein, aber es geht ja jetzt darum, dass
A 0 wäre.
Dann steht hier unendlich. Unendlich minus irgendwas ist immer noch unendlich.
Okay. Nee, ich meine, das b sei ja Teiler von, also wenn b sei jetzt, keine Ahnung, 4 und a sei 0.
Ja,
dann ist b noch ein Teiler, also 5 dann Teiler von 0. Dann hätten wir Vielfachheit von p in.
Die Vielfachheit von Irreduziblen in irgendetwas, was nicht 0 ist, ist immer eine endliche Zahl. Das ist immer kleiner als unendlich. Das geht immer.
Ich meine,
Sie stören sich an dieser konkreten Formulierung.
An dem genauer Teil dann. Das dann steht dann ja 4p von a, das wäre ja unendlich, minus 4p von c, das wäre dann auch unendlich.
Aber nur wenn b nicht 0 ist.
Ja, und b soll nicht 0 sein.
Ja gut, unendlich minus unendlich. Wenn Sie das stört, kann ich in den genauer Teil den Fall mit 0 rausnehmen. Aber das war ja eigentlich als Hilfe für Sie gedacht, damit Sie besser sehen, warum das stimmt.
Okay.
Wenn ich Sie eher verwirrt, ist es kein Problem. Aber ich glaube tatsächlich, dass es mit der Definition zusammenhängt.
zusammenpasst. Ich glaube nicht, dass das ein Sonderfall ist, den man rausnehmen muss. Sondern es ist einfach nur die Frage, ob Sie das irgendwie komisch finden, dass er da unendlich vorkommt.
Ich habe es jetzt wahrgenommen als einen Kommentar eher, dass Sie das merkwürdig finden,
ja,
und nicht wirklich als eine Frage. Okay. Möchte noch jemand etwas dazu beitragen? Okay. Ah, tatsächlich ist sogar das Erste, was hier bei mir steht, wenn A oder B 0 sind, dann sind diese ganzen Sachen immer sofort klar. Und zwar, weil wir die Vielfachheit von P in 0 als unendlich definiert haben. Okay. Was ist also in A los, wenn A oder B 0 ist? Dann steht hier 0, das heißt, diese Vielfachheit ist unendlich. Und auf der anderen Seite steht einmal unendlich oder sogar zweimal, das heißt, dann stimmt die Gleichung. Interessant ist nur der Fall, wo A und B beide nicht 0 sind. Diese Zerlegung miteinander und bekommen eine von A mal B. Und was passiert, wenn wir solche Zerlegungen multiplizieren? Naja, dadurch addieren sich die Vielfachheiten der beteiligten irreduziblen Elemente einfach auf. Das ist wirklich nur hinschreiben.
Thank you.
Assoziierte in einer Zerlegung von A vorkommen. Wenn wir die Vielfachheit von P' berechnen wollen, dann müssen wir gucken, wie oft P' und seine Assoziierten in einer Zerlegung von A vorkommen. Die Frage ist jetzt also, wie verhalten sich die Assoziierten von P zu den Assoziierten von P'? In Z können wir einfach mal gucken, die Assoziierten von 3 und die Assoziierten von minus 3, wie unterscheiden die sich? Die Assoziierten von 5 und von minus 5, wie unterscheiden die sich? Wenn ich die Menge aller Assoziierten betrachte, was ist die Menge aller Assoziierten von 5? Ich glaube, Sie haben das Richtige gedacht. Sagen Sie es einfach nochmal. Assoziierte, nicht Teile. Assoziierte. Frau Ludwig hilft?
Naja, die Assoziierten von 5 und minus 5.
5 und minus 5. Das Element selber ist immer noch mit dabei. Das heißt, man hat immer das Element selber und dann eben alle anderen, die man noch so kriegt. 5 und minus 5. Und wenn ich mit den Assoziierten von minus 5 anfange, kriege ich dieselben. Auch 5 und minus 5. Das heißt, wie unterscheiden sich die Assoziierten von P und von P'? Sagen Sie es laut. Gar nicht, genau. Vielleicht unterscheidet sich die Reihenfolge, wie ich die gefunden habe, aber ansonsten sind das dieselben Mengen. Deswegen ist wichtig, dass Sie immer alle hinschreiben, wenn Sie über Assoziierte nachdenken. Bitte nichts vergessen. Das heißt, es liegt einfach nur an der Definition der Vielfachheit. Und was wir da zählen, dass die Vielfachheit von P' in A dasselbe ist wie die Vielfachheit von P in A. Jetzt geht es darum, was passiert, wenn wir A abwandeln und wenn wir stattdessen A' betrachten. Da benutzen wir die Definition von assoziiert sein. Zwei Elemente in einem Ring sind assoziiert, genau dann, wenn man das eine aus dem anderen bekommt durch Multiplikation mit einer Einheit. Also schreiben wir uns das mal hin. Sei A' in R zu A assoziiert und sei meinetwegen E aus R eine Einheit und zwar so, dass man Vielfachheiten passiert. Die Vielfachheit von P' in A' haben wir uns gerade überlegt. Hier unten dürfen wir einfach Assoziierte von P dahin schreiben, egal welche wir wollen. Das heißt, hier schreiben wir Vielfachheit von P in A'. Und jetzt setzen wir für A' mal dieses Produkt ein, was da steht. Das ist also die Vielfachheit von P in A mal E. Dann kommt Teil A unseres wunderbaren Lemmas und sagt, das können wir als Summe schreiben. Vielfachheit von P in A plus Vielfachheit von P in E. Und jetzt müssen Sie mir nur noch sagen, was die Vielfachheit von einem irreduziblen Element in einer Einheit ist. Wir haben nicht umsonst ein Beispiel dazu gemacht vorhin. Wie ist das? Wie oft kommt ein irreduzibles Element vor in einer Zerlegung, wenn das Element, das wir zerlegen, eine Einheit ist? Eine Idee, hier ist auch eine Idee, da ist eine halbe, wir versuchen es mal. Was denken Sie? Null Mal. Warum? Wollen Sie es versuchen? Kann ich schon in andere Einheiten vielleicht. Genau. Es gibt, ich mache es mal noch ein bisschen konkreter. Teiler von Einheiten sind selbst Einheiten. Oh, vielleicht gab es da mal eine Aufgabe dazu. Ja, warum wohl? Ja, Teiler von Einheiten sind Einheiten. Das heißt, wenn ein irreduzibles Element Teiler wäre von einer Einheit, dann wäre dieses irreduzible Element selber eine Einheit und das geht nicht. Irreduzible Elementen sind niemals Einheiten und deswegen ist sowas immer Null. Und damit ist
Teil C bewiesen. Vielen Dank. Dann werde ich gleich wischen und Sie können sich überlegen, ob Sie noch irgendetwas loswerden wollen in meine Richtung. Sind noch Dinge offen? Nutzen, um GGTs zu finden, in faktoriellen Rechnungen. Gemeinsame Teiler und wie sich das mit der Vielfachheit verträgt, das ist eher langweilig, das haben wir gerade schon alles geklärt. Der zweite Teil ist der wirklich interessante, da geht es um GGTs. Denn faktorielle Ringe sind, nach dem, was wir so wissen und noch sehen werden, bisher die schwächste, in Anführungsstrichen, die schwächste Klasse von Ringen im Sinne von, die können, nach dem, was wir bisher wissen, am wenigsten. Aber es gibt GGTs, das ist ziemlich gut. Das heißt, sie sehen erstmal so aus, als ob sie nicht viel können, aber in Wirklichkeit sind die ziemlich super. Das Wichtige, was man mitnehmen muss. Und jetzt kommt wieder so ein genauer. Das ist quasi wieder die Bastelanleitung, wie man einen GGT bekommt. T aus R ist ein GGT von A und B mit R. Genau dann, wenn, und jetzt kommt die Bastelanleitung, wenn für alle irreduziblen Elemente R aus R gilt, dass, ich nenne es mal Q, für alle irreduziblen Q, das kann man dann gleich besser lesen, die Vielfachheit von dem irreduziblen Element Q in T ist genau das Minimum der Vielfachheiten in A bzw. B. Nur dann, wenn das für alle irreduziblen Elemente aus dem Ring erfüllt ist, dann ist T ein GGT von A und B. Und ich lasse Sie in den Übungen dann mal ausixen. Das habe ich mir so überlegt als Möglichkeiten, verschiedene Möglichkeiten, wie man GGTs finden kann. Unter anderem sollen Sie da mal so ein paar Zahlen nehmen.
sollen sich die Vielfachheiten angucken und dann mal konkret ein DGT basteln mit dem, was hier steht. Ist ganz witzig. Und manche von diesen Verfahren muss man einfach einmal mit der Hand durchixen, um dann umso mehr zu wertschätzen, dass es Computerprogramme gibt, die sowas machen, oder auch um andere Methoden, die wir noch haben, noch mehr zu wertschätzen.
Ich denke, ich brauche paarweise nicht zueinander assoziiert, damit das gleich ganz, ganz elegant läuft. Wir machen das mal besonders schön.
Die sollen irreduzibel sein, in R und paarweise nicht zueinander assoziiert. Problem. Es könnte sein, dass A und B teilerfremd sind.
Besonderheit sein. Es könnte sein, dass man solche P's überhaupt nicht findet.
Deswegen steht hier K aus N 0. Der Fall K gleich 0 ist der Fall, wo hier einfach nichts steht. Das ist so eine Spitzfindigkeit bei der Notation. Ich erlaube mir hier K gleich 0 zu haben. Ich erlaube mir also, dass hier einfach nichts steht. Und damit ist der Spezialfall abgedeckt, dass es gar keine solchen irreduziblen Teiler gibt. Und das wäre der Fall, wenn A und B Teiler sind. Auf den Satz geworden. Sei das irreduzibel und so, dass dies genau, ja, okay. Jetzt haben wir also diese P's und jetzt wollen wir uns unser GGT basteln. Für jedes I aus der Menge 1 bis K sei Ni das Minimum der Vielfachheiten von Pi in A bzw. B. Wir wissen ja, dass jedes P in A und in B in Zerlegung vorkommt, denn so sind die gewählt. Aber die kommen vielleicht unterschiedlich oft vor. Vielleicht kommt P1 bei A 5-mal vor und bei B aber nur 2-mal. Wir nehmen hier immer das Minimum. Teil. Dafür nehmen wir uns einen her. wie in A bzw. in B. Das war der erste Teil unseres Satzes. Für jedes J aus der Länge 1 bis K ist dann die Vielfachheit von PJ in S kleiner gleich der Vielfachheit von PJ in A, aber auch in B mit Teil 1 und deswegen ist es kleiner gleich dem Minimum.
Okay.
Damit haben wir jetzt gezeigt, die T's, die man so konstruiert, sind GGT's. Jetzt brauchen wir umgekehrt irgendein GGT von A und B und müssen uns angucken, wie der aussieht. Sei umgekehrt. Und der muss jetzt anders heißen, sonst ist es verwirrend. Sei umgekehrt D aus R. Ein GGT von A und B in R. Okay? Und jetzt versuchen wir uns mal einfach anzugucken, wie der aussieht. Das Schöne ist, dass wir in einem faktoriellen Ring sind. Und da A und B beide nicht 0 sind, ist auch unser GGT nicht 0. Und das heißt, wir haben eine Zerlegung dafür. Und diese Zerlegung werden wir jetzt benutzen. Wir gucken uns einfach wieder irreduzible Elemente an. Wir nehmen also wieder diese P1 bis PK wie oben. Sein P1 bis PK wie oben. Das heißt, ich möchte immer noch diese Notation behalten, dass wir hier die irreduziblen Elemente haben, die sowohl A als auch B teilen. Damit spare ich mir Schreibarbeit. Ansonsten muss ich ja immer alle irreduziblen Elemente auf der Welt angucken. Und die meisten interessieren mich nicht, weil die ja gar nicht beide A und B teilen. Okay. Was haben wir denn erstmal? Wir haben doch, dass D ein GGT ist, also insbesondere ein GT. Und das heißt, dass wir das Teil 1 benutzen können. Und die Vielfachheit von all diesen Leuten in D kann höchstens so groß sein wie in A und in B. Für jedes I aus 1 bis K liefert jetzt also Teil 1, dass die Vielfachheit von PI in D höchstens so groß ist wie die in A bzw. in B. Und dafür haben wir Notation, das war dieses MI. Schreibt mal, damit es nicht verwirrt, MI auch. Das soll auch so sein wie oben. Das heißt also jetzt, dass dieses D, dieser GGT, ein Teiler wird von dem T, was wir vorhin konstruiert haben, was schon ein GGT war. Das haben wir jetzt schon gesehen. Die Frage ist jetzt noch, können sich D und T unterscheiden? Könnte es sein, dass da irgendein irreduzibles Element noch häufiger in D vorkommt, als es in T vorkam? Das kommt uns komisch vor. Wir denken irgendwie, dass es nicht geht. In Wirklichkeit geht es auch nicht, aber wir müssen uns kurz überlegen, warum. Angenommen, es gäbe ein J aus der Menge 1 bis K. Wir wollen jetzt darauf hinaus, dass diese Vielfachheiten hier immer genau gleich sind. Also zu zeigen, das schreibe ich gleich einmal hin, diese Vielfachheiten sind genau gleich. Denn wenn das so ist, dann sieht D so aus wie das T, das wir vorhin gebaut haben. Das heißt, an dieser Gleichheit, oder um diese Gleichheit zu zeigen, werden wir jetzt annehmen, dass diese Gleichheit mindestens einmal verletzt ist. Das heißt, wir werden uns angucken, was passiert, wenn das MI mal wirklich größer ist als diese Vielfachheit. Das heißt, angenommen, das sei einmal verletzt und das hier sei echt kleiner als MJ. Angenommen, das sei so. Naja, aber was wäre denn dann los? Dieses MJ ist doch das Minimum, wie oft PJ in den Zerlegungen von A und B jeweils vorkommen. Das heißt, PJ hoch MJ teilt A und B. Dann ist jetzt also PJ hoch MJ ein Teiler von A und B. Jeder gemeinsame Teiler von A und B muss ein Teiler sein von jedem GGT. D haben wir uns als GGT hergenommen, das heißt, dieses Ding muss jetzt auch D teilen. Das geht aber nicht, wenn die Vielfachheit hier oben Wenn das, was da steht, größer ist als die Vielfachheit von PJ und D, kann das kein Teil davon sein. Also auch von D Widerspruch. Das hätte man jetzt auf verschiedene Arten machen können. Ich wollte Ihnen einmal dieses Argument zeigen, was passiert, wenn ein Element sozusagen zu oft in eine Zerlegung hineingedrückt wird und man dann sieht, dass das nicht passt. Damit geht das nicht. Das heißt, wir haben wirklich immer da hinten die Gleichheit und damit sieht das D so aus wie das T von vorher. Fertig. Das ist der Beweis von Satz, was auch immer, 3, 12, glaube ich. Okay, Frage?
Wenn am Anfang gesagt, K darf auch 0 sein, also dieser P1, K darf auch keine sein.
Nee, in dem Beweis haben wir am Anfang gesagt, A und B, wenn A und B 0 sind, ist es klar, also sollen die jetzt beide nicht 0 sein.
Also dass dann A oder B eine Einheit oder so, das ist
keine. Ja, es könnte sein, dass, genau, A oder B könnten Einheiten sein, oder da gibt es halt keine
Einheiten. Dann definieren wir uns hier als Einheit, oder?
Ja.
Okay.
Genau. Gibt es noch mehr Fragen? Wünsche, Beschwerden, Antworten? Okay, danke für die Frage. Irreduzibel sind. Und ich habe gesagt, umgekehrt ist das ganz oft falsch. In Hauptidealringen ist die Umkehrung richtig und das überlegen wir uns jetzt. Wollen, dass ein Element prim ist, Gesundheit. Dann müssen wir zeigen, es ist nicht 0, es ist keine Einheit und wenn es ein Produkt teilt, dann teilt es mindestens einen der Faktoren. Jetzt ist das P schon irreduzibel, das heißt, es ist schon nicht 0 und es ist auch schon keine Einheit, das heißt, zwei Sachen unserer Checkliste sind schon weg. Jetzt kommt ein Trick.
Wir sind in einem Hauptidealring. Da gibt es GGTs und wir wissen sogar was darüber, wie man GGTs darstellen kann. Jetzt kommt also ein wunderschöner GGT-Trick. Sei T ein GGT von A und P in R. Gibt es, weil Hauptidealringe GGTs haben? Das sollte ich noch mehr feiern, da sollte ich irgendwas hinschreiben. Satz 3,7 oder Lemma 3,7 oder so. Lemma 3,7. Da steht der Smiley genau richtig. Lemma 3,7. So, und jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten. T ist ja ein gemeinsamer Teiler von A und P ist nach Voraussetzung irreduziert und hat deswegen nicht so wahnsinnig interessante Teiler. Die einzigen Teiler von P sind die Assoziierten von P und die Einheiten im Ring. Schreiben kann, indem man die beteiligten Elemente des Rings nimmt und so Vorfaktoren davor schreibt. Das machen wir jetzt mit A und mit P. Wir wählen uns solche Vorfaktoren aus, sodass das passt. Jetzt wählen wir also mit Korollar war es, glaube ich. Korollar 3, 8. Elemente Y1 von A und P, das waren die beteiligten Elemente und hier stehen jetzt die Vorfaktoren an den richtigen Stellen. Jetzt kommt trickreiches Umberechnen. Und zwar rechnen wir aus T mal B. Was ist T mal B? T mal B ist dasselbe wie dieses ganze Zeug mal B und ich multipliziere das sofort aus, das darf ich, weil wir in einem Ring arbeiten und Distributivgesetze haben. Steht da also Y1 mal A mal B plus Y2 mal P mal B. Oh, Moment mal, jetzt steht hier vorne, Klammern darf ich weglassen, weil wir das Assoziativgesetz haben für die Multiplikation mit einem Ring. Können wir uns alles schenken. Hier hinten steht A mal B und das ist großartig, denn A mal B dürfen wir schreiben, irgendwo da oben steht, als P mal X. Jetzt schreiben wir also, das ist Y1 mal P mal X plus Y2 mal P mal B. Und ich mache, es wird gleich klar, warum ich mich so freue. Hier steht nämlich jetzt bei beiden das P, das könnt ihr ausklammern. Distributivgesetz rückwärts. Y1 mal X plus Y2 mal P mal B.
sind in einem, also das heißt, wenn wir uns jetzt diese Ringelemente angucken, dann steht hier P mal irgendwas und hier steht T mal E. Das heißt, man sieht, dass P ein Teiler ist von T mal B. Richtig? T ist aber eine Einheit. Das heißt, wenn P ein Teiler von T mal B ist, dann ist es auch ein Teiler von B. Teilbarkeit verträgt sich mit Assoziierten. Oh, wunderbar, dann ist P ein Teiler von B und das war der andere Fall, der gut ist. Und fertig. P ist ein Teiler von T mal B. Also auch von B. Da schreibe ich nochmal dazu, weil T eine Einheit ist. Falls T eine Einheit ist, dann geht irgendwas los und dann kommt das alles raus. Wir haben also in den Fällen einmal, dass P ein Teiler von A ist und einmal von B. Wunderbar, das heißt, P ist wirklich prim. Witzigerweise haben wir hier so Rechnungen mit EGTs verwendet und wir haben nicht wirklich explizit die Hauptidealeigenschaft benutzt. Und das macht vielleicht Hoffnung, dass sowas auch noch in etwas allgemeineren Ringen stimmt, wo man vielleicht ähnliche Tricks anwenden kann. Wir werden es erleben. Noch ist Zeit, das heißt, wir können auch noch was erleben. Tatsächlich war ich gerade kurz in Versuchung, ein Argument zu bringen, das wir noch nicht verwenden dürfen. Ich wollte schon benutzen, dass Hauptidealringe faktoriell sind. Das wissen wir aber noch gar nicht. Zum Glück ist mir noch ein anderes Argument eingefallen. Aber tatsächlich ist das nächste Ziel, auf das wir hinarbeiten. Wir wollen zeigen, dass jeder Hauptidealring faktoriell ist. Und im Beweis brauchen wir eine Idee, die wir so ähnlich schon mal gesehen haben. Wir brauchen das Lemma von Zorn. Wir brauchen diese Ideen mit solchen Ketten von Idealen und dass man dann da obere Schranken findet. Und ich habe einen kleinen Teil aus diesem Argument ausgelagert als separates Lemma, was wir zitieren. Und die Argumente dafür, die haben wir alle schon gesehen. Beim letzten Mal, als wir das Lemma von Zorn benutzt haben. Deswegen ist das folgende Lemma eine Übungsaufgabe. werden, sollen sie finden. Stichwort Lemma von Zorn. Vollziehen Sie also einfach nochmal nach, wie wir es beim letzten Mal benutzt haben. Und dann werden Ihnen Ideen kommen, die das hier klären. Beweis ist unkommen.
Gut.
So wird das laufen. Und dann können wir nächstes Mal Satz 3.15 beweisen. Satz 3.15 steht schon mit so ein paar Stichworten zum Beweis im SpeedIP. Und ich höre jetzt auf und bitte Sie dafür aber, sich das schon mal anzugucken, damit Sie beim nächsten Mal mit mir zusammen ganz schnell da einsteigen können, was ist was, was steht im Satz, wie legen wir los. Danke.